Ich mich auch. Redet ihr mit mir noch kurz? Versprochen und nicht gehalten, aber jetzt. Okay, jetzt können wir beten. Vater Gott, danke für diese fantastische Lobpreiszeit. Danke für ja, unsere Geschwister, die da so viel Kraft, Energie und Zeit reinhängen. Das ist so ein Segen. Danke. Danke für Gemeinde, danke für diesen Gottesdienst und danke, dass du hier bist, Geist Gottes. Wir laden dich jetzt nochmal ganz bewusst ein. Ich lade dich ein und ich bete. Denk durch meinen Kopf, rede durch meine Lippen, schmeiß meine eigenen Sachen raus und hilf mir, das rüberzubringen, was in meinem Herzen brennt, wovon ich denke, dass es für heute für uns ist. Wir danken dir für deine Gegenwart, wir danken dir für dein gutes Wort, für die Bibel und ich danke dir, dass du heute jeden beschenkst, der zuhört, heute hier vor Ort am Livestream oder auch wann immer er das Video anschaut oder den Podcast hört. Danke, danke, danke. Du wirkst über Distanz, über Zeit hinweg und wir erwarten Gutes von dir heute Morgen, wie wir es gesungen haben gerade. Ehre sei dir in Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Super. Ja, Stranger Things. Ich habe es in Papier und auf meinem iPad. Wenn eins von beiden abstürzen soll, so bin ich sicher. Ich brauche gleich irgendwann jemanden, der mir kurz was festhält an einer Stelle der Predigt, um was zu visualisieren. Kannst du dir jetzt schon mal überlegen, gerade wenn du weiter vorne sitzt vielleicht, ob du da Lust drauf hast. Ist nichts Schlimmes, musst nur ein Papierschnipsel festhalten. Genau. Ja, wer kennt denn diese Fernseh-Netflix-Serie? Also während alle Augen geschlossen und alle Häupter geneigt sind, okay, so sind also relativ wenige Leute, das ist nicht schlimm. Ich habe die Predigt auch nicht so genannt, dass du das unbedingt angucken musst. Das ist jetzt keine Empfehlung meinerseits. Ich habe das geschaut, weil es Menschen gibt, die ich sehr lieb habe, die die Serie irgendwie unbedingt gucken wollten. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, fand es ein bisschen gruselig und dann habe ich es so gut gefunden, dass ich mir sogar ein zweites Mal angeschaut habe und ja, also du musst es überhaupt nicht gucken. Ich helfe dir zu verstehen, was ich rüberbringen möchte. Hab zwei Videoclips mitgebracht. Wenn ihr Kinder zu Hause habt, also ich habe das wirklich selektiert. Und wir haben auch einen Piepser drin, wo ein schlimmes Wort kommt. Man kann das gucken. Ja, aber es ist vielleicht, wenn du ganz kleine Kinder hast, sind so 2 Sekunden in einem Clip, die vielleicht ein bisschen komisch wären. Okay, Stranger Things ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Mystery-Serie, 2016 gestartet, geschrieben von 2 Zwillingsbrüdern. In einem der Videoclips seht ihr auch Regisseure, Produzenten und auch, dann denkt ihr vielleicht, die sehen ja genau gleich aus. Genau, es sind 2 Zwillingsbrüder, die Duffer-Brüder. Und das spielt in einer fiktiven Stadt namens Hawkins und dort spielt in den 80er Jahren. Und da sind 4 Jungs, die sind Freunde, die spielen immer zusammen und eine von denen verschwindet. Das ist der Will, Vorname Will, Will Byers und seine Mutter, die Joyce Byers, Joyce Meyer, kennen wir, ja, also so heißt sie auch mit Vornamen, Joyce Byers oder Byers, so kleine Hilfestellung. Und diese Frau ist natürlich schockiert, entsetzt, verzweifelt, als ihr Junge verschwindet und versucht, ihn zu finden und kommt dann etwas auf die Spur, wo da Experimente und in einem geheimen Ding irgendwelche komischen Sachen ausprobiert werden und dann gibt's scheinbar eine andere Realität, Mystery halt, eine andere Gegenwart, wo was Dunkles ist, wo ihr Sohn hin verschleppt worden ist. Und man glaubt ihr nicht, man versucht sie zu belügen, man versucht sie runterzubringen, aber gibt's Mütter im Raum? Wenn du an unsere Kinder kommst, ich glaube, da gibt's, also ich kann mich voll mit der Frau identifizieren, mag für euch jetzt lustig sein. Aber lasst uns doch mal anschauen in einem ersten Videoclip, was Joyce Byers so unternimmt. Das ist so ein Springen jetzt zwischen, ja, jetzt habt ihr eine kleine Vorstellung davon, worum es geht. Ich warte kurz, bis meine Präsentation wieder da ist. Genau. Sie hat gesagt, es ist mir egal, ob du mir glaubst, ich werde nicht aufhören, nach ihm zu suchen, bis ich ihn gefunden und nach Hause gebracht habe. Was in aller Welt hat das mit einer Predigt zu tun? Ich werde dir helfen, es zu verstehen. Es geht um Gottes Auftrag. Und als wir in Amerika waren, auf dem Winterbibelseminar bei den Hagins, habe ich festgestellt, dass die Prediger dort, die erzählen ihre Geschichten immer wieder. Ich weiß nicht, aufgrund welcher Charaktereigenschaft, habe halt immer gedacht, wenn ich eine bestimmte Geschichte einmal erzählt habe, dann kennt die ja jeder. Und ich will die Leute ja auch nicht langweilen. Und es gibt eine Geschichte oder einen Teil meiner Geschichte, die ich immer bei jedem Mitgliedsseminar erzähle. Das heißt, wenn du Gemeindemitglied geworden bist, musst du diese Geschichte in den letzten Jahren gehört haben. Jetzt habe ich aber durch Rückfrage, sag jetzt mal nicht mit wem, mit jemandem, der schon viele Jahre hier ist und auch so ein Seminar besucht hat, die Geschichte von mir kennst du doch. Nee, eigentlich gar nicht. Dann habe ich mir gedacht, was die in Amerika können, kann ich auch schon lang. Und dann erzähle ich meine Geschichte eben auch nochmal. Und dann erkläre ich dir, was das mit Joyce Byers zu tun hat. 2004 waren Bernd und ich auf einer Gemeindekonferenz in Dunfermline in Schottland. Wie das zustande kam, ist eine ganz lange Geschichte, aber die ist nicht wirklich hilfreich, um zu verstehen, um was es geht. Auf dieser Konferenz in der Gemeinde von Jimmy Doudes gab es einen Gastsprecher, der war aus den USA, namens Larry Stockstill, der kommt aus Baton Rouge, Louisiana, hat eine riesige Gemeinde dort, ist übrigens der geistliche Vater, jetzt für die Insider mehr, von Chris Hodges von Grow. Und dieser Mann, dieser Gastsprecher da in Schottland, der hat nur für mich gepredigt. Da waren, weiß nicht, 500-600 Leute auf der Konferenz. Aber jede Session, jeden Einzelbeitrag dachte ich, das bin ja ich, der redet von mir. Und es hat mich so ins Herz getroffen, dass ich war total bewegt vom Heiligen Geist. Und dann ist etwas passiert, was dem Bernd und mir noch nie passiert ist. Gefühlt ist das heute fast die Regel in ganz vielen Veranstaltungen und es ist trendy im Christlichen, oder vielleicht kommt da auch einfach gerade mehr. Wir waren 16 Jahre gläubig zu diesem Zeitpunkt und uns hatte noch nie ein besonderer Redner irgendwo in einer Veranstaltung nach vorne geholt, um über uns zu prophezeien. Und Larry Stockstill hat es gemacht. Er hat den Bernd gespottet, hat ihn nach vorne geholt und hat dann angefangen, was zu sagen. Und dann hat er, juhu, auch mich gesehen und hat mich gefragt, ob ich dazugehöre, ob ich seine Frau bin. Yes. Und dann durfte ich auch nach vorne. Dann hat er über uns beiden geweissagt und hat ganz, ganz tolle Sachen gesagt. Super spannende, hoffnungsvolle Zukunftsgedanken, Jeanette. Ich denke an deine Andacht vom Freitagabend. Sehr gut. Ein paar Sachen wirst du gleich wiederfinden. In der Predigt habe ich dir schon angekündigt, witzigerweise. Und es passierte, was meistens passiert, wenn der Bernd und ich auf der anderen Seite sind, nämlich auf der zu empfangen und nicht zu geben. Hier sind wir ja von Haus aus die, die geben, die gefragt werden, die immer liefern, versuchen zu liefern. Und da sind wir einfach Teilnehmer und freuen uns aufzutanken. Und wenn für mich jemand betet und die Salbung so ein bisschen einen bestimmten Level hat, ich falle immer um. Also ich falle immer im Geist um. Ich habe es ja auch nicht so weit wie der Bernd bis zu der Erde. Der Bernd bleibt meistens stehen und lacht oder heult. Und ich bin dann auch umgefallen. Und das war ein Moment für mich, als ich dann da in Schottland auf dem Teppich lag vor allen Leuten, als hättest du das Radio eingeschaltet. Also Gott redet ja gerne und viel, das haben wir gelernt, das sagt das Wort. Aber in dem Moment war das wirklich so nonstop über eine ganze Weile. Ich weiß es nicht, ich habe nicht auf die Uhr gesehen, wie lange ich da lag. Und was gleichzeitig passiert ist, in dieser Gegenwart Gottes, ich weiß nicht, war das eine Vision, eine Trance, würde ich jetzt nicht sagen. Ich denke, ich hätte mich dagegen wehren können. Also ich war schon mir bewusst, dass da um mich herum noch Leute sind. Aber ich war völlig weggetreten und gefangen oder positiv gefangen in dem Download, den Gott mir gegeben hat. Und der war ziemlich massiv. Also es war eines dieser besonderen Erlebnisse, das ich in meinen Jahren mit Jesus hatte. Und eine Sache, die ich gehört habe, dort am Boden, möchte ich mit euch teilen. Und das, was ich noch sagen wollte, habe ich mich selber überholt. In dieser Gegenwart Gottes hatte ich dieses Gefühl, das habe ich vorher und nachher nie wieder so empfunden, der Abwesenheit von jedweder Angst. Ich weiß nicht, kann das schwer beschreiben. Ich bin eine kleine Frau, war mal ein Mädchen und meine Mama hat immer zu mir gesagt, du musst aufpassen, ne, Frauen und dunkle Parkplätze und was man alles nicht so, habe ich auch alles gehört und ich bin auch ziemlich gut durchs Leben gekommen, ohne irgendwelche tieferen Traumata, Die habe ich dann später in der Gemeinde bekommen, aber da hat Gott sich auch drum gekümmert. War in meinem Fall halt so, ist auch egal, andere Geschichte. Und ja, Angst oder Vorsicht war ein ganz großes Ding in mir. Und ich hätte in dem Moment alles getan. Ich hätte mit einem Löwen gekämpft. Ich wäre allein nach Peru geflogen. Was für mich ein Riesen, ich bin noch nie alleine geflogen. Ich bin ja sehr jung an den Mann meines Lebens geraten und ich kann mir gar nicht vorstellen, also ich war nie Single sozusagen, ich habe das übersprungen. Ich bin also immer gut aufgehoben, es hat sich immer einer gekümmert. Aber in dem Moment hätte ich, also ich hätte alles gemacht, ich wäre in den Urwald gefahren, ich habe mich gefühlt wie ein Bär. Versteht ihr das so? Also es war faszinierend. Und das, was ich mit euch teilen möchte, was dann passiert ist, was eines der Bilder war und einer der Eindrücke, den Gott mir damals geschenkt hat, war, ich sah jemanden, der ein Brandeisen nahm. Wisst ihr, was ein Brandeisen ist? Habt ihr schon mal einen Western geguckt? Das sind diese Stangen mit vorne irgendeinem Logo aus Eisen dran, die die dann erhitzen und dem Pferd so auf die Flanke drücken, damit dann klar ist, das Pferd gehört John Cartwright oder wem auch immer. Ne? So. Und so ein Brandeisen hat jemand genommen. Und da war kein Logo drauf, sondern das Brandeisen hatte die Grenzen, die Außengrenzen von Deutschland. Und dann nahm diese Person, dieser Engel oder der Herr, ich weiß es nicht, dieses Brandeisen, hat mir das zum Glück nicht auf die Flanke, sondern mitten ins Herz gestoßen. Und also das war eine extrem tiefgreifende Erfahrung. Ich habe dann später, eigentlich erst vor 3 Jahren, glaube ich, in einem Buch gelesen, dass das ein Berufungsengel war. Das haben wohl andere Leute auch erlebt. Ich habe jetzt noch keinen getroffen, mit dem ich mich darüber austauschen konnte. Aber genau das mit diesem Brand, also mit diesem Reinbrennen ins Herz. Und ich weiß, dass ich seitdem anders bin. Seitdem ist mein größter Wunsch, dass Deutschland gerettet wird. Mein größter Wunsch ist, Deutschland mit dem Evangelium zu beeinflussen und alles dafür zu tun. Wenn du mich fragst, was wünschst du dir zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu Ostern? Also das ist jetzt, ich meine, mir geht's eh gut. Was soll ich mir wünschen? Neues Halstuch oder was interessiert mich wirklich? Was mich wirklich interessiert, ist das, was in meiner Heimat passiert, in unserem Land passiert. Und ich kann anders beten für Deutschland. Ich habe dann hier und da auch Special-Zeiten mit dem Heiligen Geist, wo ich ihn flehen und seufzen. Das ist total schräg. Und das habe ich seitdem. Vieles hat sich geändert seitdem. Und wenn ich das jetzt mal übertragen darf auf den Filmausschnitt von eben, von Stranger Things, mein Will Byers ist Deutschland. So, das ist mein, mir ist egal, was du von mir hältst. Mir ist egal, ob du mir glaubst. Mir ist egal, ob du mich für schräg hältst. Mir ist egal, ob du die Gemeinde besuchst, scheiße findest, über mich lästerst, mich toll findest. Es ist mir, also ich habe schon Gefühle, also es, ja, aber im Kern, in meinem geistlichen Kern ist mir das Schnurzpieps egal. Mich interessiert nur eins. Wie können wir möglichst viele Leute in Deutschland zu Jesus führen? Wie können wir in unserer Region möglichst viele Menschen davon abhalten, in die Hölle zu fahren, wenn sie sterben und ihnen eine Ewigkeit mit Jesus verpassen? Wie können wir ihnen Wegweiser sein und ihnen sagen, Gott ist gut und er hat dir vergeben, du musst nur Ja sagen? Wie kann uns das gelingen? Das ist eigentlich alles, was mich interessiert. Weil Jesus hat das gesagt, was jetzt kommt. Nein. Lukas 19, Vers 10. Genau. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu retten. An welcher Stelle, in welcher Geschichte sagt Jesus das? Come on, die Bibelforscher. Anyone? Gibt es jemand, der es weiß, in welchem Kontext es steht? Nee, aber da war ein anderer Mann, Zachäus. Zachäus hatte ähnliche DNA wie ich, der war auch klein und der konnte Jesus nicht sehen. Darum ist er auf den Maulbeerfeigenbaum geklettert, um ihn zu sehen. Und er dachte, naja, krieg ich wenigstens was mit. Und Jesus hat ihn gespottet und hat gesagt, hier mein Freund, bei dir esse ich heute Abend, esse ich zu Abend bei dir. Also hat sich bei ihm eingeladen. Und dann ist Zachäus runtergeklettert und die Leute haben gemeckert, weil er sich bei dem, warum nicht bei irgendeinem der Religiösen Hochgestellten und hast du nicht gesehen, sondern bei dem. Und dann sagt er, hey, ich suche die verloren sind und will die retten. okay, Gottes Auftrag, Gottes Gedanke ist genau das. Und ich empfinde diese Dringlichkeit, wenn ich diese Serie geguckt habe, diese Dringlichkeit im Herzen dieser Mutter, diese Verzweiflung, diese Liebe, diese Leidenschaft, dieses Scheißegal, dieses ich gebe alles dran, Hauptsache mein Kind ist wieder sicher und kommt nach Hause. Diese Dringlichkeit, empfinde ich, hat Gott mir ein Stück weit dadurch vermittelt. Versteht ihr? Gott redet ja zu jedem anders. Der kann durch dein Waschmaschinenprogramm, durch die Bibel, also du solltest Bibel lesen, unbedingt, ja. Aber Gott kann auch durch irgendwas, was dir, ein Schmetterling, der an der Nase vorbeifliegt, dir irgendwas sagen. Und bei mir ist das auch bei diesem Anschauen passiert. Aber was ist dann? Gott hat uns einen Auftrag gegeben und der Teufel findet das total doof. Der Teufel mag das nicht, dass wir uns aufmachen und diese Priorität auf den Missionsbefehl legen. Der mag das nicht, dass du deiner Nachbarin von Jesus erzählst oder deiner Arbeitskollegin anbietest, für sie zu beten, wenn sie Migräne hat oder Krebs oder was auch immer. Und er mag Gemeinde nicht. Gemeinde findet er total doof. Und hat viele Programme am Laufen, um Gemeinde zu schwächen und zu stören. Spannend fand ich auch, Simone und mir ist das irgendwie so aufgefallen. Bist du eigentlich? Ah, da. haben uns so unterhalten auf der Konferenz in den USA, dass so die Themen ganz parallel waren. Ne? So die Gefahr von Irrlehre, Endzeit, dass so gegen Gemeinde gearbeitet wird und da so bestimmte Sachen sind. Und das will ich jetzt relativ kurz fassen. Den Teufelsboykott Stranger Things in der Endzeit, also merkwürdige Dinge, die ich so teilweise beobachte. Also ich beobachte teilweise im Leib Christi eine pubertäre Auslegung der Bibel. Was meine ich damit? Ich meine damit, wir testen unsere Grenzen aus und die Ausnahme ist am Ende die Regel. Die Bibel sagt, Pünktchen, 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 und ich sage aber, Moment, aber da, der und im Alten Testament und der da, der hat das aber nicht und die haben das da anders und deswegen darf ich ja auch. Und so ein Beispiel ist immer Mose, der sich gegen den Regierungstyp, den Pharao gestellt hat. Und meine Antwort wäre dann, wenn der Dornbusch brennt und der Engel zu dir redet, dann hast du auch meinen Segen. Dann, solange der Dornbusch nicht brennt, wäre ich vorsichtig. Das ist so meine Linie, wo wenn die Bibel das sagt, nehme ich das erstmal mit großer Ehrfurcht und bevor ich mir eine Ausnahme gönne, ja, also eine pubertäre Auslegung der Bibel, Grenzen austesten, Ausnahmen suchen, anstatt biblische, göttliche Grundsätze. Leiterschaft, Eltern sind grundsätzlich scheiße in der Pubertät. So, und mir hat keiner was zu sagen und der Herr und ich, wir sind sowieso die besten Kumpels und ich weiß nicht, alles mit Goldschnitt und Heiligenschein und ja, ich erlebe Verweigerung von Hingabe mit tollen geistlichen Begründungen und das macht mich manchmal traurig. Es heißt nicht, dass du über deine Grenzen gehen musst, es heißt nicht, dass wir vernünftig sein sollen mit unserem Zeithaushalt, mit unserer Energie, das meine ich damit nicht. Und jeder, der ernsthaft Gott fragt, die Melli hat das uns neulich schön demonstriert. Die hat sich hier auf irgendeine Liegewiesematte oder hat sich da hingehockt. Das war gar nicht bei der Liegewiesematte. Du hast dann gesagt, frag doch einfach mal Gott, wo liege ich falsch? Da gibt der mir immer Antwort. Vielleicht dir ja auch. Okay, lassen wir es mal dabei stehen. Und jetzt bräuchte ich einen Assistent oder eine Assistentin. Danke, ja. Würdest du kurz zu mir kommen? Also ich habe dann irgendwie in meinem Geist bei diesem Punkt, das hier, guck mal, das passt auch, guck mal, Kinderdienst, oder, Melanie?
Ja, genau.
Und jetzt brauche ich noch jemanden. Alexander, sehr gut. Gott sei Dank für hilfsbereite Menschen. Du übernimmst jetzt mal meinen Teil. Das ist so eine Gemeinschaft, so eine Gemeindefamilie. Es sind jetzt mehr, ne? Aber ich hatte nicht Lust, noch mehr Männchen auszuschneiden. Und der Teufel, der sagt dann, das ist doch super, wenn ich da so ein bisschen Schwund reinbringen kann. Und die gehen dann mal irgendwie so da drüben hin. Und die gehen dann da mal, hier, die mögen sowieso viel mehr lieber, viel mehr Lobpreis. Wir machen viel zu wenig Lobpreis. Und dann, hier machen wir nochmal einen Cut, Alex. Was machen wir denn noch? Wir müssen über die Ukraine reden. Vielmehr müssen wir in der Gemeinde über die Ukraine, über den Krieg reden. Wir müssen uns jeden Abend zum Beten treffen. Das ist super. Und das ist uns zu wenig. Und dann, ja, vielen Dank. Ihr versteht, was ich meine? Das ist so das Teufelshandwerk. Leute abschneiden, Leute trennen, Feindschaften sehen. Und es ist auch total egal, welche Gründe du da findest. Es ist total schnurzegal. Wichtig ist nur, dass keine Einheit da ist. Wichtig ist nur, dass man trennt, dass man sich gegeneinander aufbringt, dass man sich doof findet, dass man nicht mehr füreinander betet, sondern übereinander lästert. Wenn wir das tun, in wessen Chor singen wir dann? Der Teufel ist der Dirigent. Wir singen alle mit. Ich bin mich genauso schuldig gemacht. Wie vielleicht alle anderen Christen, die jetzt nicht hier sind. Ja. Okay. Als wir in Amerika waren, in einer Predigt hat der Craig Hagin, das ist der Enkel von Kenneth Hagin, gesagt, 5,8 Milliarden Menschen auf der Welt sind in die Hölle. 5,8 Milliarden Menschen sind auf dem Weg in die Hölle auf unserem Planeten. Ich denke, wir haben eine Aufgabe, die wir ganz gut zusammen, es wäre vielleicht hilfreich, wenn wir die zusammen versuchen zu bewältigen. Und um den Punkt abzuschließen, eine Geschichte und noch einen kurzen Kommentar, und dann gehen wir weiter. Warren Wiersbe, Bernd, dein Freund, ich habe ihn zitiert gefunden in einem anderen Buch, ein amerikanischer Pastor und Bibellehrer erzählt folgende Geschichte. Ein freiberuflicher Missionar sucht einen Freund von mir auf, der auch Pastor ist, und bat ihn um finanzielle Unterstützung. An welche Gruppe bist du denn angeschlossen? Fragte ihn mein Freund. Der Mann antwortete, ich gehöre zur unsichtbaren universellen Gemeinde. Nun fragte mein Freund, gut, und in welcher Gemeinde bist du Mitglied? Wieder bekam er zur Antwort, ich bin Teil der unsichtbaren universellen Gemeinde Jesu. Etwas argwöhnisch hakte mein Freund nach, und wo trifft sie sich? Wer ist denn ihr Pastor? Der Missionar wurde nun richtig aufgebracht und sagte, nun, deine Gemeinde hier ist nicht die wahre Gemeinde. Die universelle Gemeinde ist die wahre Gemeinde. Da erwiderte mein Freund, nun, hier ist etwas unsichtbares, universelles Geld. Das wird dir helfen, weiterhin der unsichtbaren, universellen Gemeinde zu dienen. Versteht ihr? Wir brauchen reale Leute, reale Versammlungen, reales Zusammenschmeißen von Gaben und Geld und es ist cool, Gemeinde zu bauen. Es kostet dich was. Es kostet dich Freizeit, es kostet dich Schlaf, es kostet dich Nerven. Und das ist das Ziel von Gott. Uns auf die Nerven zu gehen mit unseren Geschwistern, damit wir, Jeanette, charakterlich wachsen können. Du hast es auch schon gesagt am Freitag. Und Gemeinde, es ist super, Gast in der Gemeinde zu sein. Versteht ihr? Das ist auch, hat doch alles seine Zeit und seinen Platz. Aber wenn es nur Konsumenten gibt, dann gibt es keine Gemeinde mehr. Wenn es nur welche gibt, die sagen, ich spende in die Ukraine, ich gebe Geld zu Waisenkind X und Y, das machen wir auch. Und die Gemeinde, die kriegt an Weihnachten einen Fünfer, da gibt es keine Gemeinde mehr. Die Gemeinde lebt von denen, die sie lieben und die sich in sie investieren. Das Pareto-Prinzip ist eigentlich aus der Welt. Und ich wünsche mir, dass wir das umdrehen. Das Pareto-Prinzip, vielleicht ist dir das in der Wirtschaft mal begegnet, besagt, dass 20% der Menschen 80% der Arbeit leisten und 20% der Menschen 80% der Kosten finanzieren durch ihren Beitrag. Ich finde, das sollte in der Gemeinde Jesu nicht so sein. Ich würde mir das eher umgekehrt wünschen, dass 80 so richtig volle Kanne losgehen und die 20, die einfach vielleicht noch, die vielleicht gerade eine schwierige Lebensphase haben oder noch Babychristen sind, unterstützen. Und lass mich doch mit Kennedy das berühmte Zitat weitergehen. Frag nicht, was dein Land für dich tun kann. Frag doch mal, was kannst du für dein Land tun, was kannst du für deine Gemeinde tun, und nicht die im Kinderdienst. Ich brauche es nicht aus. Ihr wisst, was ich sagen möchte. Und ich gucke mich genauso dabei an. Ich kann auch rumzicken und eklig sein und muss manchmal Buße tun, wenn ich doofe Sachen gemacht habe. Aber lasst uns doch alle wieder die Hauptsache zur Hauptsache machen und voll dabei sein. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Und den teuflischen Boykott mit dem kleinen Schärchen da beseitigen. Ich habe in meiner Kleingruppe, wir haben uns unterhalten, auch über die aktuelle Situation so ein bisschen. Und da war viel Angst im Raum. Da waren dann Frauen, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja auch zwei Söhne, die sagten, was wäre denn, wenn die plötzlich die Wehrpflicht wieder wieder in Stand setzen? Und wenn die unsere Jungs dann einziehen und die müssen dann am Ende, und wir haben Krieg in Europa, was ist denn dann? Das ist ja ein furchtbarer Gedanke. Und ich dachte, ja, ist schon ein furchtbarer Gedanke. Und dann dachte ich aber, meine Bibel, es ist ziemlich brutal, aber das fiel mir ein. Meine Bibel sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die Leib oder Seele hier auf der Erde platt machen können. Fürchtet euch vor dem, der Macht hat, in die Hölle zu werfen. Gott will das nicht. Aber wir müssten viel mehr besorgt sein über was ist nach dem Sterben. Sterben tun ja alle irgendwann. Als was könnte mir hier Schlimmes passieren. Versteht ihr? Die Prioritäten sind irgendwie verschoben und wir haben nicht diese Ewigkeitsperspektive, die wir eigentlich brauchen, um die Dinge richtig zu beantworten. Das Wichtigste, was ein Mensch gewinnen oder verlieren kann, ist nämlich das ewige Leben. Und in der Gemeinde Jesu ist die Wehrpflicht nie abgeschafft worden. Unser Krieg hat auch nie aufgehört. Der existiert nur in einer unsichtbaren Welt. Wir können ihn leichter ignorieren, weil die Engel nicht ständig mit Plakaten und Nachrichten zu uns kommen und sagen, übrigens, vielleicht zu den ganz prophetisch Begabten, da gibt es manchmal Einblicke durch Träume oder Bilder. Und ich glaube, wir brauchen starke Armeen im Land. Nicht, wir kämpfen nicht gegen Menschen, das ist nicht der Punkt, sondern gegen die Geister in der unsichtbaren Welt, sagt das Wort. Wir brauchen starke Gemeinden, die gut ausgerüstet sind, damit sie ihren Dienst tun können. Und es ist super, für Arme zu sorgen. Es ist super, in die dritte Welt zu spenden. Es ist super, eine Obdachlosenarbeit zu haben. Aber weißt du was? Gott liebt auch deinen scheißreichen, kapriofahrenen Nachbarn. Und er will nicht, wenn der mit, weiß ich nicht, 50 an einem Herzinfarkt umfällt, dass der zur Hölle fährt. Der ist doch auch was wert. Sind die Deutschen weniger wert?
Nein.
Nein. Und ich kann auch nicht für dich entscheiden, an welche Vision du dich dranhängst und investierst. Ich erzähle dir nur ganz ehrlich, wo ich stehe und was mein Mandat ist. Und ich kann nicht anders. Ich werde nicht aufhören, nach Wegen zu suchen, wie ich mit meinem kleinen Lichtlein hier irgendjemanden davon abhalten kann, der in meinem Land wohnt, gleich welcher Nationalität auch immer, in die Hölle zu fahren. Ich will, dass sie Jesus finden. Ich will, dass sie nach Hause kommen. Und ich feiere jeden von euch, der was macht. Ich feiere die Steffi, die jetzt startet mit Straßeneinsätzen. Ich feiere jeden von euch, der auf der Arbeit nicht feige ist. Ich feiere jeden von euch, der Fürbitte macht für die Leute, der seinem Nachbarn an der Mülltonne irgendwie vielleicht mal eine Einladung zum Gottesdienst oder den Link zum Livestream, ich meine, so total harmlos, mal rüberwachsen lässt. Und Gott liebt deine Fußpflegerin genauso wie die Leute in Peru. Die Frau in der Bäckerei genauso wie irgendjemand. Und sogar dein Nachbar mit dem nervigen Hund, das habe ich aufgeschrieben, habe nicht an euch gedacht. Gell? Also das ist jetzt kein, hatte niemanden im Sinn. Der ist doch auch wichtig, der muss doch auch Jesus finden. Und dafür sind wir halt angetreten. Ist jetzt nicht so, drückt nicht so die Knöpfe der sozialen Willigkeit, sich zu engagieren für irgendwas Schlimmes, weil man diese Not nicht sieht. Weil auch die, denen es äußerlich gut geht, diese schlimmste aller Nöte haben, wenn sie ohne Jesus sterben, sind sie verloren. Sie sind für immer verloren. Verstehst du? Und ich bin schon viel zu weit in meiner Zeit. Welche Rolle spielst du? Oh, dieser Satz in Amerika war cool. Bist du noch in deiner Wohlfühlzone oder bist du schon in Gottes Wohlfühlzone? Gute Frage. Charakter. Ne, Jeanette, da sind wir wieder. Nun bitte ich euch als einer, der für den Herrn im Gefängnis ist, schreibt Paulus an die Epheser, lebt so, wie es sich für Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich, habt Geduld, sucht in Liebe miteinander auszukommen, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Charakter ist wichtig, aber Gaben sind auch wichtig. Steht im gleichen Kapitel. Jeder und jede von euch, jede von uns, hat einen eigenen Anteil an den Gaben erhalten, die Christus in seiner Gnade ausgeteilt hat. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Ah, ich überspringe den Text. Ihr wisst, was da steht. Also jeder das, was Gott ihm gegeben hat. Und es ist nicht wichtig, ob du hier stehst, da stehst, unten, oben. Das ist total egal. Wichtig ist, find raus, wo ist mein Puzzleteil? Wo ist mein Beitrag? Wo ist mein Platz auf dem Spielfeld? Bin ich Torfrau, Stürmer oder wie immer im Fußball? Ich habe ja keine Ahnung, was das auch wirklich heißt. Bleib doch einfach da und mach dein Ding und lauf nicht da weg und sag dem Torwart mal, wie er die Hände zu halten hat. Das nützt nichts. So, wir brauchen einander, weil nur gemeinsam geht's. Und das steht dann auch in Epheser 4. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat. und halten in Liebe zusammen, so wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. Und jetzt erzähle ich euch ein Beispiel, das total durchgeknallt ist. Weil Stranger Things meint auch, ich möchte euch ermutigen, euch auszustrecken nach mehr vom Heiligen Geist und nach Dingen, die ihr euch bisher noch nicht mal vorstellen konntet und die weit über eure Fantasie hinausgehen. Und ich habe im Januar ist meine Mama am Grauen Star operiert worden in Wiesbaden und dann durfte ich die Mama wieder abholen und bin also von Heißenbach nach Wiesbaden gegurkt. Und was macht die Iris? Ich höre immer, meistens, also fast immer Predigten, Podcasts und so ein Kram, habe ich einen Podcast gehört. Und als er ein paar Minuten fortgeschritten war, habe ich nur geheult. Die ganze Hühnerstraße lang geheult und geheult und geheult. Ich konnte kaum was sehen, weil der Mann, der da interviewt wurde, der hat etwas erzählt. Meine Uhr rennt. Er hat einen prophetischen Dienst, eine prophetische Gemeinschaft aufgebaut. Das gehört so zur Bethel Church oder ist da entsprungen von Reading, Bethel, Bill Johnson, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und dieser Mann hat Leute geschult, Gott zu hören. So wie wir kennen Streams, wir haben Kurse von Streams. Es gibt ja viele, die das machen. Das ist gibt viele Dienste, viele tolle Dienste, die das machen. Und er hatte so einen. Und dann ist er einkaufen gegangen. Und als er dann am Ende war vom Supermarkt, am Rausgehen war, sieht er an der Wand diese ganzen Bilder von vermissten Kindern. Und er hat erzählt, er hat zu dieser Zeit gerade katholische Heilige studiert und über ihr Leben, die Lebensgeschichte gelesen. Und der letzte, den er gelesen hat, das war die Geschichte von Nikolaus, dem Bischof. Und er sagt, das bisschen was wusste ich schon, aber das so detailreich wusste ich es nicht. Er sagte, St. Nikolaus, 5. Jahrhundert, hatte einen Traum mit einem Wort der Erkenntnis. Und Gott hat ihm gezeigt, dass es da, also Kinder wurden verkauft, ne? Kinder wurden in die Sklaverei verkauft, dass die in Gurkenfässern geschmuggelt wurden. Das hat er in dem Traum gesehen. Und das hat er dann irgendwie öffentlich gemacht. Und dann hat man das überprüft. Und es war tatsächlich so und konnte die Kinder retten und konnte die Menschen, die die Kinder verkauft haben, einsperren. Und das Ganze wurde gesprengt. Und das hatte er so im Kopf, sieht diese Plakate und es zerreißt ihm das Herz, als er die Bilder sieht. Und er denkt, da muss man doch was machen können. Man muss mal doch was machen können. Er hatte damals 120 Leute in seiner Gruppe, die er trainiert hat. Die hat er dann in 10 Teams mit je 12 Leuten aufgeteilt. Und hat dann, es gibt dann in Amerika so eine Website für diese vermissten Kinder, hat denen jeweils so ein Plakat, wo nur das Foto von einem Kind drauf war, gegeben. Und jeweils 12 Leute sollten dann beten. Und das haben sie gemacht. Und in einer dieser Gruppen haben die Beter Namen bekommen, die Namen von 2 Männern. Und er, der Leiter dieses Dienstes, er hatte sich vorher durch Recherche besorgt, so ein paar Hintergrundinfos. Was hat die Polizei schon rausgefunden, was hat sie der Öffentlichkeit mitgeteilt und so weiter. Aber nur er hatte die Infos, die anderen Leute hatten wirklich nur ein Foto, ohne Namen, ohne irgendwas. Und also diese eine Gruppe hat dann die Namen von 2 Männern bekommen. Sie haben ein Auto gesehen, den Autotyp, das Modell, das Baujahr und die Farbe aufgeschrieben. Und als er die Informationen bekam und das gegengecheckt hat, hat er festgestellt, das sind die Namen der 2 Entführer. Die wusste man wohl schon, wer das gemacht hatte. Und auch mit dem Auto ist das Mädchen wohl verschleppt worden. Und dann hat er zu den Leuten gesagt, jetzt betet doch mal und fragt Gott, ob das Mädchen noch lebt. Die war 2,5 Jahre schon vermisst. Und ja, nach 2,5 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das jemand noch am Leben ist, ja nicht so hoch von der Statistik her. Und dann haben die Leute gebetet und haben gesagt, ja, wir glauben, dass sie noch lebt und wir haben sie so gefesselt gesehen. Und dann hat er gesagt, okay, dann fragt mal Gott, was wir machen sollen. Und dann haben sie Gott gefragt, was sie machen sollen und sie hatten nicht spektakulär einfach den Eindruck, dass sie beten sollten für das Mädchen, dass die Fesseln sich lösen und dass ihr die Flucht gelingt. 2 Tage später ist ihr die Flucht gelungen und sie kam aus dieser Hölle raus und ist freigekommen. Und das hat sie natürlich immens ermutigt, diese Leute. Und dann ist es so gewesen, dass dieser Mann in seiner Gemeinde, hat das wohl jemand mitbekommen und der Sohn des Hauptpastors ist wohl vom Beruf Polizist. Und er kam zu ihm und hat gesagt, hier, erzähl mir doch mal die Story. Und wir haben hier in unserer Stadt auch gerade 2 Kinder, die vermisst sind. Könnt ihr für die auch mal beten? Und dann haben sie das gemacht. Und inzwischen hat er in Amerika und auch Überall auf der Welt haben sich Teams gebildet, insgesamt wohl 3000 Menschen, die trainiert sind und die nach Kindern suchen durch Hinweise mit dem Heiligen Geist. Er sagt, es klingt so glamourös, es ist vielleicht von dem, was wir schaffen, 1 von 10 Kindern, so ist es so die Erfolgsquote, die sie haben. Aber für jedes Kind ist es, ja. Und während ich mir das anhöre, diese Geschichte höre, ich bin nur am Heulen. Ich habe schon immer mal gebetet, dass Gott der Polizei hilft, wenn ich auch von Missbrauchsfällen gelesen habe oder von irgendwas, wo einer verschwunden ist. Und das war bisher so meine Weisheit, das fand ich auch schon ziemlich cool und habe auch von anderen gehört, die das gemacht haben. Aber was wäre denn, wenn wir das, was wir haben, wenn wir unsere Grabenkämpfe vergessen und den Kindergarten verlassen und mal Gott fragen, was könnte am Ende eine Gruppe von Menschen, die so verrückt sind, sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen, für einen Unterschied machen? Und ja, zusammen mit dem Heiligen Geist. Ich muss mich jetzt ganz viel entscheiden, Sachen wegzulassen. Also ich hatte ein besonderes Erlebnis in den USA, wo ich so richtig, Entschuldigung, den Herrn hab brüllen hören in mir und so diese Sehnsucht gespürt hab für mein Land und einfach nicht aufzugeben. Gott hat mir vor einer Weile dieses Bild von dem Rambock gegeben. Ich stell mir das oft so vor, dass wir vor Limburg steht für mich auch für die Region und am Ende auch für das ganze Land, dass wir machen immer wieder dieselbe Bewegung. Es ist total frustrierend und manchmal denkst du, es passiert überhaupt nichts. Und du fragst dich vielleicht, lohnt sich das, was ich tue? Lohnt sich meine Investition hier? Und ich habe so empfunden, dass Gott sagt, es lohnt sich, mach einfach stur weiter. Mach einfach stur weiter, lass den Rambock laufen und das Tor wird brechen und Dinge werden freigesetzt werden. Das ist, was ich glaube. Genau, die heißen so The Finders, die Auffinder. Was sagt Gott? Das war das eben. Und hier seht ihr kurz ein Bild. Das hat der Bernd gemacht, oben von der Empore vom Winterbibelseminar. In einer dieser Veranstaltungen habe ich ja auch ein ziemlich massives Reden Gottes bekommen, was nicht ganz so wie in Schottland, aber es hat daran angeknüpft. Petrus schreibt in seinem letzten Brief, oder in seinem vorletzten Brief, 1. Petrus 4, bald wird das Ende der Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand in der Gemeinde die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir sind und haben. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gehört alle Ehre und alle Macht für immer und ewig. Amen. Charakter ist wichtiger als Gaben. Charakter ist auch wichtiger als das Ausstrecken nach dem Geist, weil Gott kann dir nur bedingt was anvertrauen. Wenn du durch Verletzung, Enttäuschung, Bitterkeit, wenn du durch das Gewurschtel in deinem Herzen unheil bist, dann machst du viel kaputt, wenn du viel Einfluss hast. Dann ziehst du Leute mit, dann spaltest du, anstatt dass du zur Einheit führst. John Paul Jackson sagt in seinem Kursus »Die Kunst, Gott zu hören« Folgendes. Ein gottgefälliger Charakter hat einen größeren Wert als geistliche Begabung. Gott gebraucht die Gemeinde, diesen geheimnisvollen Leib Christi als ein Werkzeug, um den Charakter des unreifen, prophetisch begabten Menschen zu bearbeiten. Was immer Gott dir verheißen hat, er wird dich vorbereiten, indem du ganz bewusst in Situationen gerätst, die dazu geschaffen wurden, um deinen Charakter zu entwickeln. Manches Mal mag es sogar so aussehen, als ob du am Grab deiner Verheißungen stehst. Wir haben vorhin gesungen, bist du bereit? Jesus sagt, wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer auf Status, Titel, was auch immer, auf sich selber guckt, wird sein Leben verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn man Jünger sein will, muss ich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Und wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Das Gleiche ist mit den Ausreden. Das kann ich jetzt nicht mehr mit euch lesen. Sonst wird die Segnungszeit noch kürzer. Das steht in Lukas 14. Das ist die Geschichte mit dem Mahl, das hergerichtet wurde. Und die Gäste wurden erinnert, es ist jetzt soweit. Und jeder hatte einen Grund. Der eine hat einen Ochsen gekauft, der nächste geheiratet. So viel zu tun. Und das hört man auch oft. Das heißt nicht, dass diese Sätze immer Ausreden sind, aber Sätze, die schon als Ausreden verwendet wurden, die mir vertraut sind, ist, ich habe so viel zu tun, später, wenn ich mehr Zeit habe, später, wenn ich mehr Geld habe. Der 10. ist gesetzlich, alles gehört Jesus. Aber sie geben dann nichts, dann sollen sie 20% geben, wenn sie nicht an 10%. Also versteht ihr, also ist auch wurscht, dann gib halt alles. Wir haben theologische Begründungen, wir haben emotionale Begründungen für unsere Reduktion der Hingabe. Aber wisst ihr, ihr seid mir nichts schuldig. Es geht überhaupt nicht um mich. Und mir ist es auch egal, was ihr macht. Ich weiß nur, was ich mache. Ich kann es einfach nicht ändern. Ich mache Fehler dabei, ich werde euch auf die Füße treten, ich werde mal unfreundlich sein, mal was vergessen, was verpeilen, eure E-Mail vielleicht erst nach 10 Tagen beantworten oder vergessen im Bodensatz dieser Liste. Aber es geht überhaupt nicht um mich. Es geht um die, die noch verloren sind, und es geht um die, die noch nicht stabil sind. Mir gefällt Gemeinde XY besser, hat mir kürzlich jemand geschrieben. Dann habe ich gedacht, aber warum gehst du dann nicht dahin und wirst Mitglied, wenn du schon bei uns nicht wirst? Das verstehe ich dann nicht. Ich verstehe das nicht. Ich bin so enttäuscht, ich bin so verletzt. Ich auch. Ich kann das nicht, kann auch das nicht. Und das ist super, wenn wir das nicht können. Dann kann Gott nämlich was machen. Dann bilden wir uns nichts ein auf das, was wir machen. Ich habe das nicht mehr auf dem Herzen. Entschuldigung, es kann sein, auch mal, ja. Aber manchmal denke ich, okay, mein Mann will das nicht. Oder das ist jetzt bissige Ironie, ich kann nicht anders. Mein Hamster hat Hühneraugen, ich kann dir nicht helfen. Ja, okay. Das Fass lassen wir mal weg. Wir gucken uns den zweiten Clip an. Die Frau ist einfach überzeugend und jetzt wird es sehr drastisch. Wenn du es nicht drastisch magst, geh aufs Klo. Es dauert ungefähr 3 Minuten. Joyce Byers hatte keine Ausreden, das steht da klein. Ich hatte es groß geschrieben, ist auch egal. Oh, da kommt schon der Clip. Entschuldigung. Joyce Byers hatte einen Auftrag und hier seht ihr, wie sie ihn umgesetzt hat. Ein kleiner Disclaimer an der Stelle. Also der böse, weißhaarige Mann, der ist wirklich ganz, ganz böse. Wir sagen das nicht zu Menschen. Wir sagen das zum Feind, können wir so böse Sachen sagen. Okay? Zur Klarstellung. Es ist einfach drastisch und manches, ich weiß, das mag bestimmt nicht jeder in der Kirche und so. Aber manches muss drastisch gesagt werden. Und wir schlagen auch keine Männer, ihr Frauen. Und wir treten ihn auch nicht dahin. So. Das war der Bürgermeister und der hat halt mitgearbeitet, die Frau zu verarschen, sie glauben zu lassen, ihr Sohn war tot und also ganz, ja. Aber wir sind entschlossen. Das ist, was ich sagen möchte. Wir sind entschlossen. Ah, irgendwie fehlt die eine Folie. Also, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Punkt. Gottes Auftrag, das ist meine Zusammenfassung, braucht bereitwillige Menschen, die sich charakterlich entwickeln lassen und offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes mit seinen Gaben. Bereit, ihre Talente und Fähigkeiten sowie die Geistesgaben einzusetzen, damit eine verlorene Welt das Evangelium hört. Menschen, die sonst in der Ewigkeit verloren wären, nach Hause zum Vater zu bringen, sodass sie Vergebung ihrer Schuld und von Jesus das ewige Leben bekommen. Ah doch, ich war falsch. Ja. Und ich musste an Pfingsten denken. Und ich glaube, eine Sache, die Gott heute tun möchte, ist die Geistestaufe austeilen. Das war mir auf dem Herzen für heute Morgen. Ich glaube auch, dass Gott einigen von uns ein, ja, ich nenne es mal himmlisches Update geben möchte, dass Bugs, so kleine Fehlknoten, ich weiß nicht, wie man das ordentlich erklärt, und andere Probleme im Ablauf unseres Herzens behebt. Ich glaube, dass Gott auch einlädt Menschen, dass er sie einlädt, vor ihn zu kommen, ins Allerheiligste zu kommen und einfach ihre Ausreden zu verbrennen. Vielleicht hast du irgendwas gehabt, wo du merkst, vielleicht bin ich doch nicht so wichtig und vielleicht kriege ich das irgendwie unter die Füße und kann doch was machen, worum Gott mich gebeten hat. Und ich glaube, dass Gott Menschen einfach neu füllen und entzünden möchte. Als ich die Predigt geschrieben habe, habe ich nicht wirklich an irgendjemand Spezielles gedacht. Ich habe niemand auf dem Kieker. Ich habe nur die generelle Situation auf dem Kieker. Und ich empfinde so eine Dringlichkeit in mir, dass Gott uns ruft, unseren Auftrag zu erfüllen. Dass er uns ruft, uns zubereiten zu lassen. Dass er uns ruft, von uns wegzuschauen. Unsere Sachen auf die Reihe zu kriegen. Wir haben einen wundervollen Gott, einen wundervollen Heiligen Geist. Und wir können einander helfen mit Seelsorge. Und wir können Buße tun. Wir können Leuten vergeben, die uns was Falsches getan haben. Aber es ist einfach nur so unendlich wichtig, dass wir nicht aufhören, den Auftrag zu erfüllen, damit Jesus Menschen suchen und nach Hause bringen kann und wir ein Stück weit dabei Handreichung tun können. Das ist alles, worum es geht. Und ich lade euch ein, mit mir zu stehen für ein Gebet an der Stelle. Und ich möchte, wie immer im Gottesdienst, zuallererst alle einladen, die Jesus noch gar nicht kennen, ihr Herz Jesus zu öffnen. Und ich, ja, wenn du das möchtest, dass du sagst, Gott, ich will dich in meinem Leben, darum geht's jetzt erstmal bei dem ersten Schritt, dann sprich mir doch Folgendes nach. Und wenn du es schon gemacht hast und willst die unterstützen, für die es vielleicht heute der Punkt ist, dann kannst du es gerne mitsprechen. Los geht's. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bringe dir meine Fehler, meine Sünden und bitte dich, vergib mir. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Und jetzt möchte ich euch einladen, während das Lobpreisteam uns dient mit Musik. Und es ist, ich weiß nicht, also wir beten euch an. Ich hatte das war, was ich gesehen habe für heute. Ich möchte euch gerne segnen. Und vielleicht gibt es Menschen, die das lieber aus dem Abstand möchten. Und es gibt ja auch die zu Hause, die möchte ich natürlich auch segnen. Und ich werde jetzt ein kurzes Gebet sprechen für die. Und dann machen wir einen dritten Schritt und der ist einfach eine Einladung nach hier vorne. Wer jetzt keine Bedenken hat, dass Bernd und ich ihm die Hände auflegen, dass wir beide keine Maske tragen, ihr, wenn es irgendwie geht, bitte schon, dass wir durchgehen, für euch beten, dann könnt ihr gleich in Schritt 3 nach vorne kommen. Oh, ich mache erstmal Schritt 2, sonst ist es verwirrend. Okay, wenn du weißt, du willst nicht Hand aufgelegt haben, aber du willst mehr vom Heiligen Geist, ich hatte es angesprochen heute Morgen, dann leg einfach mal deine Hand auf dein Herz zu Hause oder hier im Saal. Und ich möchte kurz für dich beten. Heiliger Geist, ich danke dir so sehr, dass du in uns lebst. Ich danke dir so sehr, dass du jetzt jeden siehst, der seine Hand aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte euch segnen in dem Namen Jesu Christi. Ich möchte euch segnen mit einer Klarheit für eure Mission. Ich möchte euch segnen mit einer Klarheit für euren Platz auf dem Spielfeld. Ich möchte euch segnen mit der Feuertaufe, die nur Jesus Christus schenken kann. Und ich glaube, du möchtest sie heute Morgen freisetzen. Ich bete, dass der Herr in deinem Herzen alles verbrennt, was ihm im Weg ist. Und dass er entzündet, was er entzünden möchte. Ich segne dich damit. Und ich segne dich, dass du empfängst, dass du hörst, dass du gehst, dass du mutig bist. Und einfach deinen persönlichen nächsten Schritt gehst, um den der Heilige Geist dich bittet. Sei damit gesegnet in dem Namen Jesus. Amen. Und wenn du gebeten möchtest, ich weiß jetzt nicht, wie lange das dann dauert, machen wir dann ein Open End am End oder vielleicht machen wir das. Ihr könnt nach vorne kommen und euch in eine Reihe stellen, die Gebet haben möchten. Wenn du Gebet bekommen hast, geh relativ zügig wieder auf deinen Platz und mach Raum, falls mehr da sind.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu. Er tröstet sie. und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.